dass die Anfangsbuchstaben von Hoss und Hopf zufällig für eine Grußformel stehen, die vor 90 Jahren kurz mal populär war, kann Zufall sein oder ein Code für Eingeweihte.
Hoss und Hopf, H und H, 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 88. Stehen die beiden Anfangsbuchstaben der Podcaster in Wahrheit für den in Deutschland verbotenen Hitlergruß? Diese Frage hat sich im Januar dieses Jahres der Internetaktivist Hajo Schumacher in einem Artikel bei der Berliner Morgenpost gestellt. In dem mittlerweile mehrfach veränderten Text heißt es, dass die Anfangsbuchstaben von Hoss und Hopf zufällig für eine Grußformel stehen, die vor 90 Jahren kurz mal populär war, kann Zufall sein oder ein Code für Eingeweihte. Die Doppeldeutigkeiten jeder Folge liefern reichlich Stoff für eine wissenschaftliche Arbeit über manipulative Kommunikation, so der Internetaktivist im Gewand eines Journalisten. Eine sehr steile These, die er hier aufgestellt hat. Ungefähr ein Jahr zuvor hatte Katharina Linau im Stern einen Beitrag mit dem Titel »Einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner kriegt's mit« veröffentlicht. Ein ähnlicher, widerwärtiger Beitrag, kann man schon fast sagen, der sämtliche journalistische Standards mit Füßen tritt. Aber hier soll es ja nur der Bericht einer Mutter gewesen sein. Und muss sich eine Mutter überhaupt journalistisch äußern? Auch dazu habe ich damals einen Beitrag gemacht. Hajo Schumacher hingegen will Journalist sein, keine Mutter. Auch wenn ja theoretisch jeder Mann heute eine werden könnte, aber das ist nicht der Fokus dieses Videos. Hajo Schumacher hat sogar eine eigene Webseite. Sein Heil-Hitler-Artikel über Philipp Hopf und Kiara Scheusseinpur, deren Alter und Namen er nicht korrekt wiedergeben kann, könnte als Lehrstück an Journalistenschulen dienen, wie man es gerade nicht machen sollte. In ihrem Podcast Hoss und Hopf haben sie den Beitrag bereits thematisiert. Einige Fragen waren für mich aber dennoch nicht ganz geklärt. Philipp Hopf wohnt ja nur angeblich in der Schweiz.
Ich bin glücklicher Bürger der Schweiz und das seit letzten Oktober zu 100% angemeldet.
Kiara Scheusseinpur sei ja nur ein angeblicher Millionär.
Ich weiß nur, das weiß ich, dass seine Autosammlung alleine wahrscheinlich schon in Richtung 8, 9 Millionen geht. Deswegen wird es schwer werden, wenn er nur ein angeblicher Millionär wäre, sich überhaupt wahrscheinlich nur die Versicherungskosten dieser Fahrzeuge zu leisten. Aber weiß ich jetzt dem sein Vermögen? Nein. Weiß er meines? Nein. Ja, ich kenne auch dein Vermögen nicht. Also
Bargeld sollen sie an Fans verteilt haben?
Also, ja, das kannst du dir ja schon vorstellen. Erstens, ich habe sowieso nie irgendwas verschickt. Es gab einen Wettbewerb, den gibt es seit langem nicht mehr. Vielleicht ganz kurz zur Einführung, wie es da lief. Wenn man aus unseren Podcast-Inhalten ein virales Reel erstellt hat, also ein Kurzvideo, das über 1 Million Aufrufe hatte, dann konnte man sich in eine Liste eintragen und dann war man automatisch eingetragen in einem Pott. Dieser Pott war mal früher, da war eine Geldsumme drin, jeden Monat, die wir ausgegeben haben, und die haben sich dann die Personen geteilt, die jeweils in diesem Monat zu diesem Zeitpunkt ein Reel oder ein Short, das ist quasi Kurzvideos auf verschiedenen Plattformen, erstellt hatten mit 1 Million, 2 oder 3 Millionen Aufrufen. Ja, das ist auch eine sehr erfolgreiche Sache gewesen. Wir hatten es danach etwas über ein Jahr geschafft, über 1 Milliarde Aufrufe mit unserem Podcast Hoss und Hopf zu erreichen. Und und irgendwann haben wir aufgehört damit, weil wir gesagt haben, jetzt brauchen wir, wenn du so möchtest, dieses Marketing-Stilmittel nicht mehr. Das ist die Story. Und vielleicht ganz kurz noch auf deine Frage. Nein, es wurde nie zu keinem Zeitpunkt irgendwie Bargeld an irgendjemanden ausgegeben.
Und was hat es jetzt eigentlich mit dem Namen auf sich?
Also vielleicht mal ganz kurz eine kleine Anekdote dazu, wie es überhaupt dazu kam. Ich meine, es wird die erste Podcast-Folge gewesen sein, die wir gemacht haben. Das fand in Stuttgart, damals noch in der Olga-Straße, in unseren Büroräumlichkeiten statt. Kian flog von Dubai nach Stuttgart. Wir nahmen eine Münze, haben die Münze geworfen und live im Podcast entschieden, ob das Ganze Hopf und Hoss oder Hoss und Hopf heißt. Und der Zufall hat es so entschieden. So, das mal zur Geschichte der Namensgebung. Die Aussage, die du gerade getroffen hast, ich kann die mal original vorlesen, vom guten Hajo Schumacher, dass die Anfangsbuchstaben von Hoss und Hopf zufällig für eine Grußformel stehen, die vor 90 Jahren kurz mal populär war, kann Zufall sein oder ein Code für Eingeweihte. So, das ist etwas, wo wir gesagt haben, erstens mal, das ist schon, also da muss man schon gut drauf sein, um überhaupt auf so eine Idee zu kommen. Ja? Dass dann, ich meine, jeder kann ja mal in seinem Kämmerchen mit seinem Kumpel irgendeinen Mist rauslabern. Dem habe ich mich schon hunderte Male in meinem Leben schuldig gemacht. Ja? Völlig in Ordnung. Aber dann zu sagen, ich nehme meine Hirngülle und publiziere die auch noch, um mich dadurch der Lächerlichkeit preiszugeben, das war schon, wo ich gedacht habe, das ist ein mutiger Mann, der Hajo. Denn Hajo Schumacher selbst hat ja die Initialen HS. Und da könnte man ja sagen, das steht dann beispielsweise für das zweite wäre Sohn. Da kommt man ja aber nicht auf so eine Idee, so jemanden etwas zu unterstellen. Und das hatten wir natürlich damals in unserem Podcast besprochen und sicher uns auch darüber lustig gemacht, weil wir es auch lustig fanden, wie man auf so eine Idee kommt. Und auch diese Aussage wurde dann, wenn man sich den Artikel jetzt aufruft, entfernt.
Als guter Journalist, der Hajo Schumacher ja sein will, aber aus irgendeinem Grund nicht sein kann, hat er ausdrücklich kein Interesse daran, seine Thesen zu überprüfen. Angefragt hat er die beiden Podcaster und Unternehmer nicht, bevor er seinen Denunziationsbeitrag verfasste und der auch noch veröffentlicht wurde. Wie bereits erwähnt, wurde der Beitrag mehrfach verändert und angepasst. Wie normalerweise üblich, hat man sich aber bei der Berliner Morgenpost dazu entschieden, das Ganze nicht transparent kenntlich zu machen, beispielsweise durch eine redaktionelle Anmerkung, sondern man hat den Text einfach klammheimlich geändert. Nicht nur die beiden Podcaster selbst hatten ein Problem mit dem Artikel, auch diverse Zuschauer wollten das so nicht hinnehmen, also wurde der Artikel mehrfach beim Deutschen Presserat gemeldet. Er tritt für die Einhaltung ethischer Standards und Verantwortung im Journalismus ein, sowie für die Wahrung des Ansehens der Presse. Als Selbstkontrolle verteidigt der Presserat die Pressefreiheit gegen Eingriffe von außen, so schreiben sie es auf ihrer eigenen Internetseite. Der Presserat ist ein zahnloser Tiger, ein Verein ohne rechtliche Handhabe. Man kann sich bei Verstößen gegen den Pressekodex dort beschweren, dann gibt es eine Vorabprüfung und wenn man sich dann den Fall anguckt, dann kommt der Beschwerde Ausschuss zusammen, trifft eine Entscheidung, so auch in dem Fall von Hajo Schumacher gegen Hoss und Hopf. Der Presserat kann einen Hinweis, eine Missbilligung oder eine Rüge aussprechen. Das Verfahren läuft in der Regel so ab, dass der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserats die jeweilige Redaktion um eine Stellungnahme bittet. Das ist auch in diesem Fall so gewesen und laut der Entscheidung haben sich dann zwei Justiziare der Berliner Morgenpost zu diesen Vorwürfen geäußert. Sie halten die Beschwerde natürlich für unbegründet. Die Vorwürfe lauten in der Beschwerde übrigens Verstöße gegen die Ziffern des Pressekodex 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und die 16. Also den ganzen Katalog quasi einmal durch. Man verweist unter anderem darauf, dass auf TikTok ein einziger Account, der Clips von Hoss und Hopf geteilt hat, gesperrt wurde. Wegen gefährlicher Falschinformationen und gefährlichen Verschwörungstheorien. Kann man als Argument grundsätzlich anbringen, allerdings ist es doch fragwürdig, wie valide solche Sperrungen grundsätzlich sind. TikTok hat beispielsweise mein Video über Adolf Hitlers mutmaßlichen Mikropenis gesperrt. Ich habe dem Clip lediglich darauf hingewiesen, dass ich die Berichterstattung vom Spiegel und der Tagesschau zu dem Thema für absolut lächerlich halte. Mein Verstoß lautete dann, laut TikTok, gewalttätige und hasserfüllte Organisationen oder Individuen. Mein Einspruch gegen diese Sperrung des Videos läuft seit dem 14. November. Es würde angeblich immer noch geprüft. Wie gerechtfertigt also diese Sperrungen auf TikTok sind, das kann sich jeder einmal selbst überlegen. In meinen Augen ist das ein sehr schwaches Argument, aber es kommt noch besser. Der Account auf TikTok, der gesperrt wurde, der war nicht von Hoss und Hopf. Also sie haben den nicht betrieben, sondern eine dritte Person. Für diese Falschaussage hat Philipp Hopf die Zeitung auch kurz nach Erscheinen des Artikels abmahnen lassen. Und dafür musste die Berliner Morgenpost dann eine Unterlassungserklärung unterzeichnen. Weiter aus dem Beitrag des Presserats. Da der kritische Meinungsbeitrag auf juristischem Wege nicht zu entfernen war, hätten sich die Betreiber offenbar daraufhin ihre Anhängerschaft bedient, um diesen beseitigt zu sehen. Interessant, dass man behauptet, es handle sich ja lediglich um einen kritischen Meinungsbeitrag. Kenntlich gemacht wurde das nämlich im ursprünglichen Artikel nicht. Da lief der Beitrag nur in der Kategorie Panorama. Eine Kategorie, die man einfach unter allerlei zusammenfassen könnte. Von Meinung oder Kommentar war da nie die Rede. Mittlerweile ist der Artikel als Kommentar und als Meinungsbeitrag gekennzeichnet, natürlich auch ohne eine Anmerkung der Redaktion. Eine weitere Aussage, gegen die man Beschwerde eingelegt hat, war die der Finanzberatung. In zwei der zwischenzeitlich über 300, Anfang des Jahres waren es aber auch über 200 Beiträge oder Podcast-Folgen, die sie veröffentlicht haben, will man in zwei Folgen etwas gefunden haben, was nach Finanzberatung aussieht.
Also wenn wir uns mal anschauen, die breite Fächerung der Themen. Es sind jetzt fast 300 Folgen. Dort ging es vielleicht, ich kenne die genaue Zahl nicht, ich würde jetzt einfach mal sagen, 3-4 Mal von 300 überhaupt über irgendein Finanzthema. Keine Ahnung, was passiert mit dem Bitcoin gerade oder so. Ja? Das kann sein, aber grundsätzlich sprechen wir über, würde ich sagen, das Gleiche, was auch auf unserer Hoss und Hopf-Tour Primärfokus war. Das ist Selbstverbesserung, Mindset, Visualisierung, Manifestierung, wie erreiche ich meine Ziele, Thema 1. Und dann natürlich auch, ich würde sagen, die Absurditäten der deutschen und internationalen Politik zu besprechen. Und dann gibt es auch noch ein Thema, dass wir sagen, hey, das sind einfach, der deutsche Mainstream geläufig als Schwobelthemen bezeichnen würde. Das sind meistens die Themen, die dann 3 Monate später sich als wahr herausstellen, beispielsweise Nebenwirkungen der Impfung oder wir haben mal über die Kennedy-Erschießung was gemacht, dass da neue Daten rauskamen, oder über Jeffrey Epstein, das wurde weit über 1 Million Mal insgesamt gehört. Solche Themen. Aber Finanzen ist, ja, kommt so gut wie gar nicht vor.
In dem Beitrag stand aber eben geschrieben, dass diese Finanzprodukte oder Finanzberatungen rund um den Podcast angeboten werden. Für die Justiziare bedeutet das aber auch, dass YouTube bzw. Google eine Werbeanzeige von irgendeiner Finanzberatung vor das Video von Hoss und Hopf geschaltet hat. Also die automatische Werbung von YouTube. Darauf hat man keinen Einfluss. Damit hat sich auch schon Böhmermann völlig lächerlich gemacht, als er kritisiert hat, dass Lieferando vor Clownswelt-Videos werben würde. Ja, das entscheidet der Algorithmus, was dort ausgespielt wird und was eben nicht. Nicht derjenige, der die Videos hochlädt. Der Haha-Hoss-und-Hopf-Vergleich mit der verbotenen Grußformel ist für die Berliner Zeitung lediglich eine Meinungsäußerung. Wir erinnern uns, der Artikel war anfangs nicht als Meinungsbeitrag gekennzeichnet. Dass Hajo Schumacher es bis heute übrigens nicht geschafft hat, den Namen von Chiara Schosseinpur richtig zu schreiben im Artikel, ist für mich ein weiteres Armutszeugnis. Dieser Fehler ist für die Justiziare übrigens zu vernachlässigen. Sie sprechen von einem unerheblichen Schreibfehler. Für mich ist der nächste Vorwurf der schwerwiegendste. Man hat ihnen keine Gelegenheit der Stellungnahme gegeben. Das verlangt aber die journalistische Sorgfaltspflicht, vor allem wenn über Personen berichtet und schwere Vorwürfe erhoben werden, wie beispielsweise die Anfangsbuchstaben des Podcasts könnten ein Heil Hitler bedeuten, eine verbotene Grußformel von vor 90 Jahren sein. Aber auch dafür will man eine Erklärung haben. Zitat: Der Autor habe eine Medienanfrage hier nicht als zielführend erachtet, da er zum einen von Kolleginnen und Kollegen erfuhr, dass entsprechende Anfragen entweder gar nicht oder nur unzureichend beantwortet würden und zum anderen bisweilen sogar als Aufhänger in ihrer Sendung genutzt würden, um sich darüber lustig zu machen oder Fans implizit auf den betreffenden Autor anzusetzen. Letzteres sei auch gegenständlich geschehen. Infolge der Veröffentlichung sei der Autor über diverse Social-Media-Kanäle persönlich angegangen worden. Ja, was vielleicht nicht passiert wäre, wenn er vernünftig journalistisch sorgfältig gearbeitet hätte.
Ja, also schau mal, ich schreibe dich da ja auch dem Journalistentum zu und wir sprechen gerade miteinander. Du hast angefragt, ich habe gesagt, ja, kein Problem und lass uns darüber reden. Wenn ich sehe, dass das halbwegs fair ist, selbst wenn ich sehe, dass danach wieder, ich habe beispielsweise, guter Mann ist das gewesen von der Welt, der hat danach einen Titel gemacht, ich bin der Staatsfeind Nummer 1 in Deutschland und er hat es mir wenigstens gegeben, dass bei der Frage, ob ich rechtsradikal sei, ein klares Nein kommt. Ja, das hat er gesagt, ganz klar. Er hat sich einen ganzen Tag mit mir unterhalten und er kann das so überhaupt nicht bestätigen. Okay, da habe ich mir schon gedacht, gebe ich ihm. Ja? Wunderbar. Aber sonst haben wir per se kein Problem damit. Es ist halt nur so, wenn du sofort von Anfang an weißt, wie tendenziell oder tendenziös das ist und du siehst anhand der Fragen, die eingereicht werden, schon, das geht in eine ganz klare Richtung, dann ist es, wenn ich mich vor einem Scheingericht rechtfertigen muss und ich muss dort nicht erscheinen, dann überlege ich mir das natürlich schon. Es werden alle beantwortet. Es gibt überhaupt keine unbeantworteten Mails, sondern es werden alle beantwortet. Und es kann halt sein, dass wir mal sagen, hey, ich sag jetzt mal Medienhaus X, ihr habt schon dreimal richtig scheiße über uns berichtet, ohne dass ihr uns jemals persönlich angesprochen habt, ohne dass wir jemals zu irgendwas befragt wurden. Und jetzt kommt irgendwie Fragenkatalog mit 12 Fragen, sorry, aber shove it up. Ja. Aber sonst wird alles beantwortet, kein Problem.
Ich wollte von Hajo Schumacher selbst wissen, was er zu den Vorwürfen zu sagen hat, was er sich grundsätzlich dabei gedacht hat. Ich wollte wissen, welche Kollegen er alle gefragt hat, wann und wie oft sie Haus und Hopf kontaktiert hätten und Absagen oder gar keine Antworten erhalten haben. Seine angegebene Mail in seinem Impressum, die funktioniert nicht. Ein Verstoß übrigens gegen den Telemedienvertrag, aber es ist ja noch eine weitere Mail angegeben gewesen für Buchungsanfragen. Ja. Auch da habe ich mehrfach nachgefragt. Und bis heute hat sich niemand gemeldet. Er selbst kontaktiert Hoss und Hopf nicht, weil er denkt, die würden nicht antworten. Und selbst reagiert er nicht auf Presseanfragen, wenn er angefragt wird. Ironisch, nicht wahr? Auch die Berliner Morgenpost hat bisher nicht auf meine Anfrage geantwortet, warum man keine der Änderungen im Artikel kenntlich gemacht hat. Ich habe, wie ihr bereits festgestellt habt, Philipp Hopf kontaktiert und innerhalb von nicht mal einer Woche haben wir dann unser Interview zu dem Fall geführt.
Du, ganz normal, wenn du jemand anderem mit Respekt gegenübertrittst, dann kommt das auch wieder zurück und ich verwehre mich keinerlei Gesprächen und wer ernsthaft interessiert ist, etwas über mich oder über uns zu erfahren, mit dem sprechen wir auch gerne.
Hajo Schumacher hat es innerhalb von mehreren Monaten nicht geschafft, in irgendeiner Form auf meine Anfragen zu reagieren. Sicher gibt es Aussagen im Podcast von Philipp Hopf und Kiara Schosseinpur, die man kritisieren kann. Vielleicht sollte man manche auch kritisieren. Aber warum schaffen es deutsche Journalisten nicht ein einziges Mal mit der gebotenen Sorgfalt zu recherchieren und einen fairen Artikel zu schreiben? Gebt denen, über die ihr sprecht, doch die Möglichkeit zu einer Stellungnahme. Und wenn ein Gericht oder Verein euch zwingt, euren Text zu korrigieren, dann macht das gefälligst kenntlich. Bei Hajo Schumacher und der Berliner Morgenpost zeigt sich, dass es um journalistisch verpackten Aktivismus geht. Um mehr leider nicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, gibt es dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Falls ihr in Zukunft keine Beiträge mehr auf diesem Kanal verpassen möchtet, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.